möchte gerne mal in die Köpfe reinschauen, wonach die Leute sich entscheiden. Gehen die nach Inhalten? Ist es eine Mischung? Warum gehen sie überhaupt dahin? Das sind so Fragen, die ich gerne beantworte. Also die kann er mir aber auch nicht beantworten. Trotzdem freue ich mich, dass Danny Möller da ist. Er ist vom Ortsverein, ist der SPD in Erfurt. Und er kandidiert und möchte Stadtrat werden. Und ich freue mich, dass er den Reigen eröffnet. Schönen guten Tag, Herr Möller.
Schönen guten Morgen, Herr Rose.
Das ist komisch, wenn ich Herr Möller zu Ihnen sage, weil es gibt ja noch einen anderen Möller. Das ist ja dann mit dem neuen blauen Player, Danny Möller. Und wenn ich Herr Möller sage, ist auch eigentlich komisch. Ich meine, guten Tag, Danny Möller. Wie werden Sie denn angesprochen normalerweise? Unter Gewerkschaftern als Danny, du?
Also das gewerkschaftlich heißt ja miteinander, ne? Unterhakeln unter Kollegen, und das ist ein Du. Da kennt man sich.
Das heißt, das Du heißt noch lange nicht, dass man Kumpanei ist. Das heißt, ich könnte dich jetzt auch mit Du ansprechen, weil ich ja auch Gewerkschafter bin. Ich bin zum Beispiel Verdi-Mitglied.
Das ist ja gut.
Da könnte ich sagen, du. Genau. Du, Danny. Aber jetzt haben wir, haben ja die Rolle, ich bin Journalist. Sie sind der Mensch, der mich vertreten möchte, weil er Volksvertreter werden möchte. Und da ist natürlich erstmal eine gewisse Distanz zwischen Journalist und dem möglichen Volksvertreter wichtig. Und die kritische Nachfrage. Danny Möller möchte in den Landtag, Sie möchten in den Landtag und auch in den Stadtrat. Geht das zusammen? Kann man sozusagen im Landtag sitzen und noch Stadtrat sein? Machen ja einige, oder?
Das machen einige. Im Erfurter Stadtrat ist es, glaube ich, auch so, dass viele Kolleginnen und Kollegen das doch auch schon als ein sehr professionelles, also umfangreiches Kommunalparlament erleben. Aber eigentlich ist Kommunalpolitik ein wunderschönes Ehrenamt, und das ist auch in Erfurt so, und das mache ich schon seit 10 Jahren, und das will ich natürlich weitermachen.
Das heißt, ehrenamtlich sitzen Sie im Jugendhilfeausschuss, im Stadtrat, und jemand, der Kommunalpolitik macht, habe ich das manchmal das Gefühl, gar nicht nebenbei, sondern fast eigentlich als leidenschaftliches Ding oder als Sprungbrett, um in die Landespolitik zu kommen, oder was treibt Sie an, Politik zu machen?
Also mich persönlich treibt schon an, Politik zu machen, nämlich Politik zu machen für soziale Gerechtigkeit. Das ist das, was mich irgendwann in die SPD getrieben hat, was man eigentlich im ersten Moment so denkt, huch, ich habe mir auch lange Zeit genommen, um in die SPD einzutreten.
Wann war das?
Ich bin jetzt seit 2006 Mitglied der SPD, bin aber politisch schon seit meinen Schultagen aktiv, habe mich immer sozusagen für das Soziale eingesetzt, habe bei einem großen Wohlfahrtsverband angefangen als Jugendvertreter.
AWO?
Bei der AWO, genau.
Arbeiterwohl, das kriege ich ganz schwer
begriffen. Arbeiterwohlfahrt. Aber
das ist ja sowas von 60er, 50er, Arbeiterwohl.
Nein, also das ist 20er.
20er sogar schon. Also ich meine, mein Ohren klingt irgendwie 60er, 20er, war ich ja noch nicht geboren, also kurz davor, aber das heißt Arbeiterwohlfahrt, das ist ja was ursozialdemokratisches, kann man das schon sagen?
Das oder kann man schon so sagen. Hm? Was ursozialdemokratisches, also Hilfe zur Selbsthilfe, insbesondere sozialdemokratische Frauen haben einen Wohlfahrtsverband aufgebaut, Anfang des 20. Jahrhunderts, mit Beginn unserer sozialen Demokratie, mit der Weimarer Republik. Und da ging es immer darum, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter, also Leute, die von anderen abhängig sind, weil sie dafür Lohn kriegen für ihre Arbeit, und das meistens zu schweren Bedingungen und immer sozusagen ein Stück weit ungerecht, also immer benachteiligt, sich selbst organisieren und auch im Sozialen beistehen.
Mhm. Gibt es jetzt diesen Klassenkampf noch, und gibt es die Arbeiterpartei SPD noch? Oder anders gesagt, ist die SPD, also wie lange gibt es die SPD noch? Das können Sie ja nicht wissen, aber ist die SPD noch eine Arbeiterpartei?
Naja gut, 21. Jahrhundert, die Arbeitswelt hat sich völlig gewandelt. Es gibt nicht mehr sozusagen den klassischen Arbeiter, die klassische Arbeiterin. Aber was es immer noch gibt, riesengroße Unterschiede in unserem Land zwischen Arm und Reich, zwischen denjenigen, die tagtäglich eher zu schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten gehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auf der anderen Seite Millionen, Milliarden Gewinne, die sozusagen abgeschöpft werden. Das erleben wir selbst in unserer Stadt immer wieder. Und da muss sich die SPD immer positionieren, auf welche Seite sie steht, wenn man sich das anguckt. Und meiner Meinung nach macht sie das momentan ziemlich deutlich mit großen sozialen Themen, um da einen Ausgleich herzustellen.
Wir reden jetzt von der Bundes-SPD, die jetzt ihre linken Wurzeln wieder entdeckt nach all den Jahren, nachdem sie Hartz IV eingeführt hat und für Genossin der Bosse war und so. Kommt das jetzt irgendwie wieder? Ist das taktisches Kalkül, oder ist das sozusagen der Überlebens, die Angst überhaupt noch zu überleben?
Also ich würde mich jetzt ein bisschen überhöhen, wenn ich sagen würde, dafür arbeite ich die letzten 10 Jahre, dass das passiert in der SPD. Natürlich ist das auch ein Stück weit ein Klarstellen von dem, was die SPD in den letzten 2 Jahren als man muss sich erneuern genannt hat, nämlich wieder klar zu bekennen, für was braucht es die SPD eigentlich in dieser Gesellschaft? Eine austauschbare CDU, SPD, alles in der Mitte, alles für alle, das funktioniert nicht. In Gerechtigkeitsfragen, in Verteilungsfragen muss die SPD klar Position beziehen, auf welcher Seite sie steht.
Also eine Linkspartei, also eine linke Partei sein.
Na, eine Partei, die sozusagen für, wie wir immer so schön sagen, die kleinen Leute da ist. Also sprich für diejenigen, die unabhängig von Staat und Gesellschaft eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens sitzen.
Sind Sie eher ein linker Flügel SPD? Es gibt ja da so unterschiedliche Flügel, Seeheimer Kreis und Herr Schneider, Carsten Schneider ist eher so der Konservative in der SPD. Würden Sie sich irgendwo zuordnen?
Na, ich bin froh, dass es zumindest in der Erfurter SPD überhaupt erstmal genügend Mitglieder gibt, dass man sich sozusagen so ein bisschen breiter aufstellen kann. Ich persönlich bin als Gewerkschafter und jemand, der ja aus der sozialen Arbeit kommt, natürlich immer der, der auch mitsagt, wir müssen für Umverteilung diskutieren. Wir müssen ein Stück weit auch einen handlungsfähigen Staat haben, der auch Reichtum begrenzt im Zweifel, Regeln sozusagen klar vorgibt und dementsprechend allen eine Chance gibt. Da würde ich mich dann schon eher als links einordnen.
Eher als links. Okay. Wer ist dieser Danny Müller? Er ist ja 39 Jahre alt und wird ja im Juni, oh, jetzt kommt die große Zahl, im Juni, ne? Der 40er. In Saalfeld geboren und seit wann sind Sie in Erfurt?
Ich lebe jetzt dauerhaft seit 2004 in Erfurt.
Ja. Und vorher in Saalfeld oder haben Sie auch schon mal die Welt gesehen?
Na, die kleine Welt. Also
Leipzig.
Leipzig und Jena. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Saalfeld. Meine Großeltern wohnen schon lange hier in Erfurt.
Also wie heißt das Dorf?
Goswitz heißt das Dorf.
Goswitz.
Das ist am wunderschönen Hohenwartestausee, die schönste Region Thüringens. Also wenn man mal übers Wochenende sich erholen will, dann fährt man an die Hohenwarte.
Goswitz mit SZ. Genau. Ja, das ist also ein kleines, niedliches Dörfchen. Das heißt, da kann man sich mal zurückziehen und erholen. Seit 2004 in Erfurt, Mitglied des Erfurter Stadtrates, demnach schon wie viele Jahre?
Zehn Jahre
schon Dekade und auch in dem Bereich schon im Jugendhilfeausschuss seitdem tätig. Studiert haben Sie auch in Leipzig, in Jena und haben einen Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, kann man das so sagen?
Ja.
Aber während des Studiums so ein paar andere Ausflüge gemacht, also so mal ein bisschen rumstudiert. Was waren das so für Bereiche?
Ich habe mal in die Politikwissenschaft reingeschnuppert. Ich habe aber auch mal in die Wirtschaftswissenschaften reingeschnuppert.
Und das hat dann gestunken oder was?
Warum? Naja, nicht gestunken, aber
hat Ihnen gestunken.
Ich glaube, ich bin doch am Ende eher der Praktiker.
Ah, und deswegen haben Sie als Referent in einer Landtagsfraktion gearbeitet, als Praktiker, na gut, ja.
Naja, eine Genossin von mir sagt gerade, Praxis in die Politik, das kann man ganz verschieden sehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass auch die Landespolitik weiß, wie Abläufe vor Ort funktionieren, wie in der Kommune, hier in der Stadt Erfurt, Entscheidungen getroffen werden, was zum Beispiel freie Träger tatsächlich für Unterstützung brauchen, wo man helfen kann als Politik, welche Regeln man aufstellen muss. Auf der einen Seite, dass öffentliches Geld richtig vergeben wird, auf der anderen Seite es aber richtig ankommt. Und ich glaube, da braucht es schon eine gehörige Portion auch Praxis und Wissen darum, wie es den Kolleginnen und Kollegen vor Ort geht, weil gerade der Sozialbereich nun maßgeblich von Politik bestimmt wird.
Der Sozialbereich. Nochmal um der Vollständigkeit halber, Sie sind ehrenamtlich Bezirksvorsitzender von Verdi Thüringen, das ist eine der weltgrößten Einzelgewerkschaften, kann man sagen, weltweit sogar, ne? Also eine relativ große Gewerkschaft.
Wir konkurrieren sozusagen immer mit unseren Kollegen von der IG Metall um genau diesen Titel. Aber hier in Thüringen kann ich mit stolz geschwellter Brust etwas sagen. Ja, mit über 38.000 Mitgliedern sind wir eine der größten politischen Organisationen, die es in Thüringen gibt.
Verdi ist eine Einzelhandelsgewerkschaft. Oder ist eine
nicht nur Einzelhandel.
Nicht Einzelhandel, ein Einzelgewerkschaft. Einzelhandel ist natürlich Quatsch. Eine Dienstleistungsgewerkschaft. Danach habe ich
die gesagt, Dienstleistungsgewerkschaft.
Die Dienstleistungsgewerkschaft, aber eine große Gewerkschaft, eine Einzelgewerkschaft, nicht Einzelhandel. Ne? Die sind, glaube ich, mit eingeflossen. HBV ist mit
Handelbanken, Versicherungen, aber auch der öffentliche Dienst, die Pflege, die Wohlfahrtspflege, die Kolleginnen und Kollegen wie Friseure oder im Callcenter sitzen. Oder auch, ganz wichtig, Journalisten. Hm. Mit der Deutschen Journalistenunion organisieren wir auch euch.
Die brauchen ja auch Hilfe. Manchmal ganz schön. Also das heißt, Sie sind ehrenamtlich Bezirksvorsitzende von Verdi. Beruflichen Werdegang, also derzeit kann man sagen, dass Sie Familienverbandsreferent bei der Naturfreunde-Jugend sind. Was hat Sie denn dahin verschlagen? Also im Landtag oder in der Landtag in der SPD-Fraktion, Stiftung Familiensinn. Wieso sind Sie jetzt bei den Naturfreunden gelandet?
Die Naturfreunde sind ein auch sehr traditionsreicher Arbeiterverband oder Arbeiterinnenverband, würden meine Kolleginnen auf der Jugend jetzt sagen und deutlich machen, wir sind im 21. Jahrhundert. Gleichberechtigung ist für uns ein ganz wesentliches Thema. Die Naturfreunde sind eigentlich ein Freizeitverband gewesen, die organisiert haben, dass Leute nach der Maloche am Wochenende in die Berge können und frische Luft schnappen und so.
Weil die Städte noch heftiger waren als jetzt. Da war nicht nur Diesel, da war auch die Kohle, da konnte man, kaum atmen.
Kohlendioxid und
da hat es nach Pupsen, nach Kacke und nach...
Es war vor allen Dingen auch der Feinstaub. Ne? Auch in den Fabriken und so weiter. Ja, und das organisieren wir heute. Die Naturfreunde gibt es jetzt seit Anfang der Wende auch wieder in Thüringen. Und wir haben uns so ein Stück weit dem verschrieben, auf diesen alten Wurzeln aufbauen, vor allen Dingen Familien, so ein Freizeitangebot zu organisieren. Ein Stück weit ein selbstbestimmtes, das sollen Familien schon selbst organisieren, aber einen Rahmen dazu zu haben, wo sie sich und andere treffen können und zum Beispiel bei uns im Gemeinschaftsgarten am Wochenende gemeinsam werkeln können oder auch mal eine Wanderung zu machen. Die Kinderwagenwanderung ist so ein lustiges Beispiel. Lustig, weil schlicht und ergreifend das einfach schön aussieht, wenn da so 20 Kinderwagen in einer Reihe durch den Luisenpark schleichen und man sich gemeinsam den Naturthemen widmet. Also hier nistet der Eisvogel zum Beispiel, um das mal auch zu zeigen, und das macht großen Spaß.
Das ist dann Ihr Job, sowas zu organisieren. Was macht genau ein Familienverbandsreferent? Ist das ein politischer Lobbyist? Macht der Vernetzung? Oder was ist dann Ihre Aufgabe hauptberuflich?
Also zum einen genau das zu organisieren, dass das Ehrenamtliche gut durchführen können, solche Familienwochenenden, Familienfreizeiten, aber auch eben genau ein Lobbyist für Belange von Familie zu sein. Uns ist es wichtig, dass Politik mehr die Familie in den Fokus nimmt und Familie auch als vielfältigen Begriff. Familie, das klingt ja immer ein bisschen auch altbacken, sobald man politisch darüber spricht, ne? Mutter, Vater, Kind, und dann braucht es da sozusagen die beste Unterstützung für Ehe. Genau das soll es eben nicht nur sein, sondern wir wissen, Familie ist vielfältiger, wesentlich bunter. Das geht von Einelternfamilien über Familien sozusagen mit gleichgeschlechtlichen Paaren, aber auch Familien, die sich immer wieder neu finden, bis hin zu, dass es Großeltern gibt, um die man sich kümmern muss und so weiter. Also das wollen wir mit dem Blick nehmen. Wir sind also einen vielfältigen Familienbegriff verpflichtet und wollen dementsprechend sagen, das ist das die Idee von Zusammenleben, von Gemeinschaft in unserer Gesellschaft, und das braucht mehr Rahmenbedingungen und Verbesserungen in der Politik. Das muss mehr in den Blick kommen.
Wie ist denn Ihr Familienbild oder Ihr Bild von Gemeinschaft? Das ist ja so in der Zukunft die Frage, wie wir gemeinsam leben. Wir erleben derzeit Vereinzelung. Leute wohnen auf immer mehr Wohnraum, vereinzelt. Und wenn sie mal Pflege und Hilfe brauchen, dann kommt das Altenheim und da wird man irgendwie gewindelt und fertig ist. Und dieser Familien- und Hilfszusammenhang wird ja immer schwieriger. Wie stellen Sie sich Zusammenleben in der Zukunft vor? Denn wir als zivilisatorische Gemeinschaftswesen sind ja eigentlich aufeinander angewiesen, einander zu helfen und das nicht nur als Dienstleistung zu sehen. Wie ist Ihr Familien- und Gemeinschaftsbild gerade in so einer Stadt wie Erfurt?
Ja, wir müssen dem, auch wenn das im ersten Moment etwas abwegig klingt, aber mit Experten entgegenwirken. Wir brauchen mehr Expertinnen fürs Miteinander, wie wir bei den Naturfreunden sagen, weil das ist tatsächlich auch in der sozialen Infrastruktur unserer Stadt eine riesengroße Herausforderung, die älter werdende Gesellschaft. Zum einen die Vereinsamung, die Sie schon ansprechen, was tatsächlich sozusagen ein Problem ist, und auf der anderen Seite aber auch agile Älterwerdende. Also für die braucht man ja auch Freizeitangebote, für die
Lebensformen eigentlich, oder? Wie die miteinander leben dann?
A, wie die miteinander leben, aber A, wie sie sich auch in die Stadt einbringen können. Wir haben ein wunderbares Beispiel dafür mit dem Seniorenbeirat in unserer Stadt, der sozusagen vor 14 Tagen 25-Jähriges feierte, wo aktive Seniorinnen und Senioren sich um diese Stadt mitkümmern, um ihre eigenen Belange und die Belange anderer. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Baustein, wo wir als Stadt noch viel mehr drauf Einfluss nehmen müssen. Wir müssen Orte schaffen für Begegnungen. Wir müssen aber auch Möglichkeiten schaffen, dass sich dass man sich vor Ort tatsächlich einbringen kann.
Was heißt das konkret? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das hätte jetzt alle konkret einbringen, bewegen vor Ort. Klingt mal richtig gut.
Naja, wir haben in den letzten 2 Jahren im Jugendhilfeausschuss, aber auch im Sozialausschuss über diese Fragen auch ein Stück weit schon diskutiert. Und was braucht es da für eine Infrastruktur? Ich sage immer, eine gute soziale Infrastruktur betrachtet sozusagen von der Kita bis in den Seniorenbereich alle mit. Und ich glaube, dass sich durchgesetzt hat durch unsere Planung, dass wir vor allen Dingen in den Quartieren Quartierzentren brauchen. Also egal, wie man das Kind nennt, Orte, wo es Leute gibt, die Experten fürs Miteinander sind, also die helfen, Räume zu organisieren, Zeiten und Möglichkeiten zu organisieren, dass man sich ehrenamtlich engagieren kann oder auch einfach nur begegnen kann. Das passiert in den Familienzentren in Erfurt, das passiert in den Stadtteilzentren, das passiert auch im Jugendclub. Und ich glaube, da gibt es einige Orte, wie zum Beispiel in der Oststadt, wo wir zukünftig noch mehr solche Orte brauchen. Und darüber müssen wir diskutieren, wie wir das zusammenkriegen.
Jetzt habe ich den Jugendpolitiker nach Seniorenpolitik gefragt, aber das war vielleicht ein bisschen gemein, vielleicht aber auch nicht, weil man es ja zusammendenken sollte. Der demografische Wandel ist das eine, die Attraktivität für junge Leute das nächste. Wir erleben an Orten in Erfurt wie im Nord, dass es attraktiv wird für jüngere Leute, dass Menschen zum Studieren herkommen, aber dann vielleicht nach dem Studium wieder weggehen und sagen, oh boah, ist das alt hier? Ist das hier so eine alte Puppenstube? Die Tendenz scheint mir aber eine andere zu sein. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung dieser Stadt? Wird das ein größeres Weimar, eine Seniorenresidenz, ein netter Ort, wo man sich zurückziehen kann und zum Studieren kommt man nur die paar Jährchen her und haut dann wieder ab? Oder wie ist Ihre Wahrnehmung dieser Stadt?
Erfurt. Nein, also ich glaube, wir sind zu groß, too big, um alt zu werden nur. Insbesondere auch, was Sie schon angesprochen haben, durch die Universitäten, durch die Fachhochschule, aber auch durch die Arbeitsplätze, die es in Erfurt und um Erfurt herum gibt. Und natürlich auch die Faszination eines urbanen sozusagen Zentrums. Das wird immer vielfältig sein. Und meine Sichtweise auf diese Stadt ist, dass wir dieses starke Wachsen, ja, von dem hier alle sprechen seit Monaten und Jahren, so organisieren, dass wir die Menschen mitnehmen. Also mitnehmen nicht im Sinne von, ha, guck mal, da ist es schön, sondern auch fragen, was braucht ihr da? Nehmen, nicht in den Schwitzkasten, sondern mitnehmen in diese Entwicklung, weil sie diese Entwicklung am Ende selbst mitgestalten können.
Mhm. Erfurt wächst, darüber haben Sie gesprochen. Jetzt ein großes Thema ist natürlich der Wohnraum, die Orte, wo dann die Menschen auch sich aufhalten und was tun. Ein Stadtplaner hat letzte Woche im Interview gesagt zum Thema Stadt. Er hat das Wort geprägt, Stadt ist Raumgeber für Lebensgenuss. Ja, und die Frage stellt, wie viel Rebellion muss Stadtplanung aushalten? Raumgeber für Lebensgenuss, wenn das Leben ein Genuss ist, dann ist es ja schön. Und wie dieser Raumgeber Stadt aussehen soll, darüber können wir ja mal reden. Das ist zum einen der Wohnraum. Leute müssen Wohnraum sich leisten können, dass sie nicht an die Peripherie getrieben werden, sondern in dieser schönen Stadt leben und dass es nicht nur ein großer Marktplatz ist. Kommen wir mal zum Thema, fangen wir mit dem wichtigsten Thema vielleicht an, aus meiner Sicht Wohnraum. Also Erfurt wächst, explodiert, es wird investiert und so weiter. Wie kann Stadtpolitik, wie kann Kommunalpolitik dafür sorgen, dass Wohnraum nicht nur Spekulationsobjekt wird, sondern bezahlbar bleibt? Was sind da so Ihre Eckpunkte, obwohl Sie jetzt nicht unbedingt vielleicht Wohnungspolitiker sind, sich mit der Jugend, aber die müssen ja auch wohnen. Die wohnen bei ihren Eltern oder wohnen als Studierende oder was auch immer. Wie können wir das Thema Wohnen in den Griff bekommen in Erfurt?
Also ich glaube, wir müssen uns immer klar werden, dass Wohnen Menschenrecht ist und dass wir Wohnungen und Wohnraum schaffen müssen zur Miete, dass das eigene, ja, das eigene Lohnniveau nicht übersteigt. Ja? Wir als SPD sagen, auch landesweit, wir wollen dafür sorgen, dass die Wohnung sich leisten zu können, nicht mehr als ein Drittel des Einkommens, des monatlichen Einkommens der Familie sozusagen.
Nicht darf. Mehr als ein Drittel des Einkommens der Familie.
Das ist, das ist natürlich an einigen Punkten schwierig. Das ist völlig klar. Dennoch müssen wir mal so ein Stück weit drauf gucken, was haben wir denn überhaupt für persönlich als Kommune für Instrumente, wo wir da anhängen können und oder etwas verändern können.
Jetzt bin ich gespannt auf die Werkzeuge, auf die Instrumente. Was können wir machen?
Die Werkzeuge. Also zum einen haben wir dieses Baulandmodell geschaffen. Uns geht es darum, wir können mit Baurecht natürlich ein Stück weit Vorgaben machen. Wir befinden uns ja sozusagen meistens in einer Frage, wo wir gar nicht selbst Eigentümer sind als Stadt und dementsprechend, so lange wie man kein Eigentümer ist, auch wenigstens Bestimmungsrecht über die Sachen da hat. Mhm. Aber wir können über Baurecht Rahmen setzen. Und was wir als Stadtrat beschlossen haben und was es jetzt gilt umzusetzen, ist unser Baulandmodell, nämlich dass bei allen Neuinvestitionen ein Fünftel aller Wohnungen im Bereich sozusagen des sozialen Wohnungsbaus.
Ein Fünftel sind 20%.
Genau. 20% aller Wohnungen, die da entstehen, im Sozialwohnungsbaupreis sozusagen angesiedelt sind. Das ist eine sehr konkrete Maßnahme, die schmeckt auch nicht sozusagen mit einem Investor, weil da natürlich 1:1 nicht das rauszuholen ist, was ginge, wenn es am freien Markt läuft. Zum Zweiten haben wir natürlich die KOWO. Und die KOWO ist momentan sehr der öffentlichen Diskussion. Eine Maßnahme, die KOWO aber gut kann, ist preisgünstigen Wohnraum auch zukünftig anzubieten.
Wenn sie es noch können, wenn sie nicht jetzt Gewinn abführen müssen für eine Schulsanierung und ausgeblutet werden, sagen die Gegner des Verkaufs der KOWO, ah, ich bin gemein, dass ich gleich die harten Themen gleich anspreche.
Nee, gar nicht die harten Themen, aber ausbluten ist wirklich ein harter Begriff.
Ich sag's mal, ich versuch's mal so neutral wie möglich zu formulieren. Die Menschen, die da sehr skeptisch sind oder die Ängste haben um die KOWO, sagen, die KOWO muss in ein paar Jahren auch sanieren, muss wieder sanieren und die KOWO darf keine Gewinnabführungen machen oder dürfen auch keine Filetstücke verkauft werden, damit die Schulsanierung, die auch wichtig ist, finanziert werden können und Jena ist nicht Erfurt und so eine Sachen. Also können Sie zumindest die Skeptikerinnen und Skeptiker verstehen, die Angst haben vor dem Verkauf der KOWO an die Stadtwerke?
Ich glaube, dass es für uns als Stadtgesellschaft gerade sehr viele Themen sind, die übereinander liegen. Das erstmal als erstes gesagt.
Ja, es ist kompliziert.
Es ist wirklich kompliziert beim Thema KOWO und es ist auch nicht sozusagen einfach getan mit finde ich gut oder finde ich schlecht. Ich will auch vorweg sagen, weil das sich jetzt zunehmend natürlich auch im Wahlkampf etwas aufschaukelt, ich glaube, hilft niemandem, das eine gegen das andere auszuspielen. Also das erlebt man jetzt so ein bisschen im Internet. Ne? Die eine Seite sagt, na, wenn ihr das jetzt nicht macht, egal wie es aussieht, dann verspielt ihr die Zukunft unserer Kinder, weil die Schulen nicht saniert werden können.
Ist auch nicht ganz richtig, weil es geht auch
anders. Die andere Seite sagt, ihr lasst die Mieter sozusagen am Ende bezahlen, dass es sozusagen neue Schulen gibt. Und beides stimmt ja nicht. So, sondern man muss es sich ein bisschen differenzierter angucken. Natürlich ist es so, dass wir für den Schulbau eine Idee brauchen, wie wir das finanzieren. Und da geht es um nicht wenig Geld, sondern um 450 bis 500 Millionen Euro, die in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren in die Schule zusätzlich investiert werden müssen, damit A, neue Schulplätze geschaffen werden und B, die Schulen auch saniert werden. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Sanierungsprogramme in dieser Stadt regelmäßig sozusagen, dazu führen, dass es immer teurer wird. Wir haben im Bereich sozusagen Kitas 2014 gesagt, wir wollen jetzt in den nächsten 5 Jahren 30 Millionen Euro investieren, um damit sozusagen alle Kitas tatsächlich einmal saniert zu haben. Wir haben auch in den letzten 5 Jahren tatsächlich über 30 Millionen Euro bereitgestellt. Wir sind aber bei Weitem noch nicht da, dass wir sagen können, in der Kita-Landschaft ist alles wunderbar, sondern wir brauchen zusätzliche Plätze und so weiter. Worauf ich hinaus will ist, natürlich sind das Zahlen, die erst einmal erschlagen, die aber in die Zukunft hinein auch noch ziemlich unbestimmt sind.
Diese halbe Milliarde ist ja dann über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wenn man sich ja mal die Schulsanierungsbudgets anschaut, wenn man so ein bisschen aufstockt und das dann mal 10 rechnet, kommt man ja auch fast auf die Summe. Oder habe ich mich da verrechnet?
Naja, das wären 50 Millionen Euro im Jahr im Haushalt. Ja, mal 10. Mhm. 50 Millionen Euro aus dem aktuellen Haushalt rauszuschwitzen, halte ich für eine sehr gewagte These. Also weiß ich schlicht und ergreifend nicht, wo es herkommen soll.
So, okay.
Worauf ich auch nochmal tatsächlich, was ich dazu nochmal deutlich machen möchte. Zum einen braucht es jetzt einen Schulnetzplan, der Stadtverwaltung und allen ziemlich deutlich aufsagt, ja, und das auch niederschreibt, was ist jetzt an welcher Stelle, an welcher Schule zu tun und in welchem Zeitraum ist das zu tun.
Das regelt der Schulnetzplan, die Sanierung der Schulen nach einem Plan, nach einem verbindlichen Plan?
Der Schulnetzplan regelt, wo wir welche Schule brauchen. Genau. Und daraus sozusagen folgen natürlich solche Aufgaben.
Das heißt, wenn klar ist, welcher Schulbezirk welche Schule hat und wo die Kinder hin dürfen, und dann ist klar, da muss saniert werden. Das ist dann der Schulnetzplan ist die Folge dann, das muss und darf saniert werden.
Genau, der gibt auch die Prioritäten vor, wo was zu tun ist. Und die zweite Frage ist, wie organisieren wir das am besten? Und hier gibt es schon seit längerem die Idee, die Stadtverwaltung zu reformieren an diesem Punkt, nämlich aus einer Verwaltungseinheit einen Eigenbetrieb zu machen, damit dieser besser die Schulsanierung organisieren kann.
Wieso kann der das besser als Amt für Bildung und Kooperation mit den anderen zuständigen Ämtern?
Die Idee, die dahinter steht, ist, dass in einem Eigenbetrieb insbesondere die Mittelabflüsse und das Organisieren des Geldes besser funktioniert als durch eine Verwaltung.
Warum?
Weil die eigenständiger und schneller reagieren können als der Verwaltungsapparat insgesamt.
Die sind nicht ans Haushaltsrecht gebunden oder teilweise nur oder was ist also?
Die können sozusagen mit ihrem Haushaltsplan eigenständig agieren und dementsprechend sind sie nicht an die langen Entscheidungswege der Verwaltung gebunden.
Ah, okay. Also das hat ja in Jena ist ein ähnliches Modell verfolgt. War das erfolgreich? Kann man das übertragen?
Naja, es ist nicht genau dasselbe Modell.
Ähnlich?
Ähnlich. Dennoch verfolgen wir ja hier ein anderes Thema. Wir wollen, und das ist der entscheidende Punkt, wir wollen mit diesem Modell erreichen, dass die Stadt insgesamt auch dauerhaft die Stadtpolitik dazu gezwungen ist, die Bildung und damit die Schulen als erste Priorität zu sehen.
Ah, das heißt, dass es nicht jährlich von Stadtratsmehrheiten abhängig ist, sondern dass durch ein Schulsanierungsbetrieb das klar ist, weil da die Aufgabe auch relativ klar ist. Der kann dann schwerlicher abgewickelt werden als so ein Haushaltsposten.
Genau, und man muss sozusagen faktisch auch durch Haushaltsrecht jährlich die Kosten zur Verfügung stellen, auch als Stadt.
Und dann nehmen Sie ja die Entscheidungsspielraum zukünftiger Stadträte, wenn jetzt andere Mehrheiten sind?
Naja, die langfristige Frage ist, wie investieren wir in diese Kommune? Und Kommunen haben insgesamt das Problem, dass sie, naja, immer knapp bemessen sind mit ihren Geldern, die sie zur Verfügung haben. Und auch in Erfurt sozusagen in den letzten 30 Jahren, insbesondere in der Bildungsinfrastruktur, auf Verschleiß gefahren wurde. Und das rächt sich jetzt. Und jetzt müssen wir in die Zukunft hinein sagen, das darf nicht wieder so passieren, sondern Bildung muss Nummer eins sein und dementsprechend muss auch der Haushalt und die Stadt ein Stück weit da tatsächlich diese Priorität die nächsten 10, 15 Jahre auch leisten.
Und können Sie wahrscheinlich nicht, aber würden Sie garantieren wollen, dass die KOWO eben nicht zur Melkkuh wird und dafür herhalten muss und noch weitere Segregation, sozialer Spaltung, Vorschub geleistet wird, indem die guten Filetstücke die KOWO verkauft und dann zur Finanzierung herhalten muss? Das ist ja das, was die Menschen befürchten, die dieses Modell ablehnen.
Das können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken, was passiert denn eigentlich mit der, oder was soll mit der KOWO passieren? Mhm. Wir reden ja bei vielen Punkten immer noch über eine Idee. Ich bin sehr gespannt auf die Stadtratsvorlage, die der Oberbürgermeister jetzt angekündigt hat, um da auch mal etwas Substanz noch unten drunter zu sehen, wie man sich das vorstellt. Aber wir reden ja von zwei Elementen. Das eine Element ist, und das ist auch vollzogen, das hat der Stadtrat sozusagen auch entschieden, dass viele Grundstücke der Stadt selber jetzt an die KOWO verkauft wurden. Und dementsprechend gut 30 Millionen Euro die nächsten zwei Jahre in die Stadtkasse gespült werden, die für die erste Finanzierung dieses Eigenbetriebs Schule da sind. Damit haben wir aber auch etwas vollzogen, was aus meiner Sicht seit den letzten 10 Jahren, wie ich in dieser Stadt hier bin, schon lange auch diskutiert wird. Nämlich, dass viele der Meinung sind, dass die KOWO diese Flächen, diese Grundstücke viel besser organisieren kann und viel besser sozusagen sowohl vermarkten als auch im Zweifel selber bebauen kann, als dass die Stadtverwaltung könne. Mhm. So. Also wir haben auch so ein Stück weit unser Eigentum bereinigt als Stadt mit dieser Entscheidung, sodass ich meine, hier ging es nicht nur um die Frage sozusagen der Schulsanierung, sondern auch um eine Bereinigung und eine Klärung, wer ist denn für was zuständig in unserer Stadt. Und die KOWO als ausgewiesener Experte im Bereich sozusagen der Flächenbevorratung und Flächenvermarktung und als ausgewiesene Expertin in Sachen Mieten und Wohnen hat jetzt sozusagen mit diesen Grundstücken viel mehr Möglichkeiten. Der entscheidende Punkt wird da sein, wird die Kobo damit auch was anfangen können die nächsten Jahre. Entscheiden können wir das natürlich jetzt nicht im Stadtrat, sondern entscheidend ist hier die Arbeit der Kobo in den nächsten Jahren. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Kobo, ein gesundes Unternehmen, dank vieler Entscheidungen, die im letzten Jahren gelaufen sind, dank aber auch einer relativ soliden Unternehmenspolitik, die in den letzten Jahren immer darauf gesetzt hat, eine Waage zu halten zwischen niedrigen Mieten, Investitionen in den Bestand und darüber hinaus die Möglichkeit hatte, auch dieser Stadt unter die Arme zu greifen durch eine Ausschüttung von 500.000 Euro im Jahr. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, die Kobo ist ein gesundes Unternehmen, was wir jetzt genutzt haben, um unsere Flächen innerhalb der Stadt neu zu organisieren und dadurch einen Kredit aufzunehmen, den wir als Stadt so alleine hätten gar nicht organisieren können.
Dann hoffen wir mal, dass die Kobo weiter auch die Aufgabe versucht anzugehen, gegen Segregation zu wirken, dass die Flächen, die die Stadt verkauft, die verkauft werden, nicht zu Höchstpreisen verkauft, weil das muss ich dann wieder rechnen, muss ja wieder sagen, die Investitionen müssen wieder reinkommen und wir dürfen auch die Genossenschaften nicht vergessen. Also wir haben starke Genossenschaften und eine Kobo eigentlich gute Voraussetzung für eine Wohnlandschaft, die sozial bleibt. Wenn wir nach Wien schauen, da gibt es ja neue Regelungen, Sie werden ja das gesehen haben, dass da gibt es also wirklich nochmal einen ganz anderen Hintergrund, aber da hat Kommunalpolitik noch was viel Härteres durchgesetzt. Ist Wien sehr weit weg?
Ich glaube, für die Erfurter Verhältnisse ist Wien sehr weit weg. Ich bin froh, dass sozusagen gewerkschaftliche Bildungsträger immer wieder nach Wien fahren und sich das angucken, im Rahmen sozusagen des Bildungsurlaubes, der uns allen ja zusteht, 5 Tage im Jahr Bildungsurlaub machen. Entschuldigt die
Arbeit. Da könnte ich auch eine Wienreise machen, oder? Also das müsste mein Arbeitgeber müsste mich dann freistellen.
Genau.
Freistellen und dann also ich
interessant. Genau. Das insbesondere bei den Bildungsträgern der Gewerkschaften, DGB Bildungswerk oder das Verdi Bildungswerk bieten solche Bildungsfreistellungstage an. Ja. Und da ist auch immer eine Fahrt nach Wien dabei. Ich konnte persönlich leider noch nicht teilnehmen. Was ich aber damit sagen will, ist, natürlich ist das Thema Wien auch in Erfurt Thema und wird diskutiert. Ich glaube aber, dass wir in Erfurt eine andere Ausgangslage haben. Wir sind natürlich in unserer Wirtschaftskraft wesentlich kleiner. Das muss man einfach so akzeptieren. Und wir beschäftigen uns ja schon mit dem Thema Segregation, auch schon relativ lange. Als Sozialpolitiker ist mir das überhaupt gar nicht unbekannt. Im Gegenteil, wir haben 2014 nach viel Diskussion auch im Stadtrat eine Studie mal beauftragt zum Thema Armut in unserer Stadt und Armut, wie hängt Armut eigentlich mit Bildung zusammen und was kann man als Stadt eigentlich dagegen tun? Das hat die Fachhochschule Erfurt sozusagen dann vollzogen mit Professor Fischer. Diese Studie kommt auch zu, aus meiner Sicht, deutlichen Erkenntnissen, die vorher gefühlt auch schon immer da waren.
Dass es Armut gibt und dass es soziale Spaltung gibt.
Dass es soziale Unterschiede gibt, genau. Und dass es insbesondere im Erfurter Norden, im Erfurter Südosten viel, viel weniger Kinder von der Grundschule aufs Gymnasium gehen, als das sozusagen in anderen Stadtteilen ist. Und wir als Stadt da genauer hingucken müssen, wie können wir denn sowas gestalten und steuern? Und
lässt sich das machen? Also die Fischer-Studie, um das mal so sagen, die hat ja nicht so viel für Furore gesorgt, aber die Helbing-Studie vom Professor Helbing aus von der Universität, das ging dann durch die Medien, aber der Befund war im Grunde ähnlich. Kann man das so sagen, dass wir eine soziale Spaltung haben und dass da Erfurt etwas tun muss und eben nicht nur hinschauen ist ein Anfang. Was kann Kommunalpolitik machen? Also Schulnetzplanung ist eine Sache, die Sie angesprochen haben. Bezahlbarer Wohnraum, durchmischter Wohnraum, dass wir nicht die Halbreichen, Halbschönen da in Süd haben und wir in Nord sind die, sind der Rest.
Naja, ich habe bei Professor Helbig gelernt zum Thema Segregation. Da haben wir drei Möglichkeiten. Ne? Wir können die Marktkräfte außer Kraft setzen. Das können wir als Stadtleiter nicht alleine. Wir können die Gegend sozusagen attraktiver gestalten, um verschiedene Gruppen sozusagen auch anzuziehen. Und wir können die Folgen von Armut abmildern. Und den Markt außer Kraft setzen, ich sag mal, das versuchen wir im Kleinen, eben mit unserem Baulandmodell. Wir versuchen aber auch gerade den Erfurter Norden im Moment sozusagen sehr aufzuhübschen. Also es entsteht sozusagen eine komplett neue Freizeitanlage mit dem mit der Buga-Umgestaltung der nördlichen Geraaue. Das wird nachhaltig sozusagen für mehr Wohnattraktivität, für eine bessere Stadt im Erfurter Norden sozusagen sorgen. Und der dritte Aspekt, die Folgen abzumildern, ja, das meine ich immer mit sozialer Infrastruktur. Also die besten Kindergärten in den chancenärmsten Räumen, das ist für mich sozusagen der Ausgleich, um ja diese imaginäre Hürde aus dem in das Gymnasium am Ende sozusagen frühzeitig zu überwinden.
Sind Sie da in einer Einzelmeinung oder ist das durchaus, sagen wir mal, im Jugendhilfeausschuss über Parteigrenzen hinaus Konsens oder ist diese, dass es die besseren und die schlechteren oder die Wohngebiete gibt, für manche ebenso gegeben oder wie haben Sie da Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit dieser Position?
Die finde ich schon, diese Mitstreiterinnen und Mitstreiter, aber es ist auch immer ein Abwägungsprozess, ne? Also man muss es auch erstmal aufdecken, dass es tatsächlich was nützt, dort mehr Ressourcen reinzugeben, als woanders schon sind. Gerade in Zeiten, wo wir eigentlich auf allen Stellen der Kita-Landschaft sehen, dass wir weiße Flecken haben, dass wir mehr Personal in allen Einrichtungen brauchen und so weiter. Da noch zu sagen, okay, und hier in diesem Gebiet nochmal extra zusätzlich Personal reinzustecken, das führt schon zu erheblichen Diskussionen. Ich denke aber, mit solchen Projekten wie dem Thüringer Eltern-Kind-Zentrum können wir gut die Erfolge zeigen, die wir damit haben und wie wir sozusagen Segregation da im Kleinen auch abmildern können.
Das ist Sozialpolitik, den können Sie auf kommunaler Ebene tatsächlich machen. Wie groß sind denn die Spielräume für Stadträte? Also da ist ja der Jugendhilfeausschuss nochmal ein besonderer Ausschuss, weil er so offen ist und Nicht-Stadträte auch mit integriert und der doch schon ganz gut arbeiten kann. Trotzdem, wie groß, wenn Sie die letzten 10 Jahre sehen, ist der Spielraum von Stadträten überhaupt über Geld zu entscheiden? Ist das Kosmetik oder können Sie echt was bewegen?
Na, der Haushalt ist ja das Königsrecht auch eines Stadtrates. Wir sind ja im Gegensatz zu einem Parlament auf Landes- oder im Bundestag Teil der Verwaltung. Das muss man immer noch mal deutlich dazu sagen. Wir sind also ein Teil sozusagen der Stadtverwaltung, die ein Stück weit wacht über die Einhaltung der Beschlüsse und Gesetze und die auch in Richtungsweisen geben kann. Es gibt aber auch große Teile der Verwaltung, die ohne Stadtrat funktionieren, in den sogenannten übertragenen Aufgaben. Also immer, wenn man zum Beispiel über Verkehr diskutiert oder auch übers Parken, dann habe ich aktuelle Beispiele, dass uns sehr deutlich gemacht wird, dass wir als Stadträte hier nicht mitzureden haben.
Übertragene, wer überträgt da wem welche Aufgaben?
Der sogenannte Gesetzgeber, also dass der Bund oder das Land sagt, dass diese Aufgabe muss die Kommune erfüllen und das macht sie im übertragenen Wirkungskreis.
Aha, das heißt, da kann auch kein Stadtratdödel irgendwas sagen, das machen wir jetzt mal nicht so mit dem Parkrecht, oder? Das muss halt, das Bundesgesetz muss umgesetzt werden und die Verwaltung hat das zu tun, weil es ihre Aufgabe ist.
Daran reiben wir uns immer mit der Stadtverwaltung, an welchem Punkt sozusagen der Stadtrat hier mitzusprechen hat und wo nicht. Ich denke, was die entscheidendste Möglichkeit ist, für Stadträte sich einzumischen, ist tatsächlich Prozesse auch zu moderieren, also zu Netzwerken zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtverwaltung auf der einen Seite. Das klingt schon fast wie eine Dienstleistung, aber ein Verständnis zum Beispiel dazu zu führen, dass wenn Eltern sich vor ihrer Kita die Verkehrssituation unerträglich finden und sich darüber aufregen und da auf eine Stadtverwaltung stoßen, die irgendwann sagt, ich kann es nicht mehr hören, aber ich kann es nicht ändern und sich das gegenseitig hochschaukelt, da glaube ich, ist es gut, wenn man als Stadtrat so ein Stück weit mal die Perspektive von oben einnimmt und sagt, okay, liebe Stadtverwaltung, es geht ja nicht nur um das Einzelthema. Ja? Beim Thema Verkehr in unserer Stadt, in Bezug zum Beispiel auf die Kitas, ist es natürlich auch so, dass das eine Folge ist davon, dass wir so angespannt sind in der Platzvergabe, dass wir eigentlich nicht genug Plätze haben, dass jeder vor seiner Haustür einen Kitaplatz findet. Und das kann man eben dementsprechend nicht einfach auf die Eltern wiederum übertragen und die Schuld da gegenseitig zuweisen, sondern da müssen wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das ist das, was mir sozusagen an Kommunalpolitik echt Spaß macht, weil das geht im Stadtrat.
Ja, das heißt, Sie streiten sich gern, lassen Sie auch gerne mal beschimpfen. Oder wie ist das jetzt, wenn Sie, man kann ja nur sehen, es gibt die Plakate, der Möller kandidiert wieder und macht wieder. Werden Sie angesprochen und wenn ja, was sind so die Hauptthemen, wo es am emotionalsten wird?
Naja, also ich werde angesprochen. Ich freue mich auch sozusagen, weil das meiste, was ich höre, ist ein positives Feedback. Über auch, dass ich schon auch Eindruck hinterlassen habe in dieser Stadt mit meinen Themen. und mit denen die auch die SPD bewegen. Ich bin zurzeit viel unterwegs und klingel ernsthaft an Haustüren.
Ach, das ist richtig Haustürwahlkampf.
Haustürwahlkampf. Ich möchte mit den Leuten nochmal direkt sozusagen ins Gespräch kommen.
Und mit der roten Nelke oder wie läuft's? Wie steht denn Danny Möller da? Im Anzug oder im Jogginganzug? Oder?
Nein, im Jogginganzug nicht. Das,
so viel es gibt teure Jogginganzüge.
So viel Privatheit muss sein, glaube ich. Nein, es geht nicht. Ganz normal, also in Jeans. Ich bin Jeansträger.
Jeansträger,
Kichel-Look. Und ich habe einen roten Stift dabei.
Ja.
Einen Kugelschreiber. Den gibt es nach dem Gespräch. Und ich habe ganz kurze Fragen nur. Ich möchte gerne von den Leuten wissen, A, ob sie zur Wahl überhaupt gehen. B, was sie von der Stadtpolitik erwarten. Was ist ihr wichtigstes Thema? Und zum Dritten, dass es eben neben der Kommunalwahl auch die Europawahl am 26. Mai ansteht. Und dass es auch hier wichtig ist, seine Stimme abzugeben. Und da begegnet mir schon durchaus ein positives Feedback. Ich sag mal, 60% sagen erstmal prinzipiell, sie finden es wichtig, dass es die SPD gibt und dass es diese SPD auch in dieser Gesellschaft gibt.
70%?
Braucht. 60-70% von den Leuten, mit denen ich spreche.
Der Rest sagt geheim, du Lappen.
Naja, Lappen hat noch keiner gesagt.
Aber was sagen die denn da, wenn die sagen hier,
Na, die sagen dann schon, sie haben keine Interesse. Also, sie sind immer höflich. Also, mir wirklich? Ist wirklich noch nichts Unhöfliches passiert.
Ich denke, die Umgangston ist rauer geworden und die Kultur ist so hart und den Menschen so böse.
Ich glaube, im direkten Gespräch ist es anders.
Aha.
Also, das ist ja auch das, was man viel mitbekommt. So, ne? Auf so einem Facebook-Eintrag kann man mal so richtig schön loslegen, aber so angesichts von Mensch zu Mensch wird es dann schon etwas schwieriger. Und vor allen Dingen, weil man auch gegenseitig nicht weiß, was hat das für Folgen, wenn ich jetzt hier mal so richtig loslege. Ja. Nein, also, der Umgangston ist schon höflich.
Ist höflich tatsächlich. An welchem gehen Sie da in alle Gebiete? Süd, Nord, Ost, West?
Ja, ich...
Innenstadt?
Da
wohnen ja auch Leute,
also ein paar. Also die meisten sogar. Wir sind sozusagen in der Innenstadt am dichtesten besiedelt, ne, von ganz Erfurt. Ja, also alles, was man sich vorstellen kann, bis hin ins Dorf.
Ah, also die Ortsteile, die fühlen sich ja vergessen. Ist das, also hab ich jetzt so, dass ich immer, uns in den Ortsteilen vergesst ihr doch, ihr da aus der Innenstadt. Kommt das auch als Kritik?
Ja, das hört man schon, dass man das Gefühl hat, dass man immer mal wieder sozusagen in Vergessenheit gerät. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass die Ortsteile schon ein wichtiger Teil von Erfurt sind. Und wenn man sich überlegt, dass allein von der Fläche her 2/3 sozusagen von Erfurt dörflich sind, dann sage ich das auch mal gern in der Landespolitik so. Ne?
2/3.
Zwei Drittel von der Fläche.
Nicht von den Leuten, die da wohnen, aber von der Fläche her.
Genau. Ist dörflich geprägt. Thüringen ist ein ländlich geprägter Raum. Ne? Der ländliche Raum, der darf nicht vernachlässigt werden. Und das bedeutet auch schon, das in der Stadt Erfurt zu wissen.
Wir sind also Landeier und Landatzen. Ja, schön. Ich fühle mich wohl. Danny Möller, wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde. Wir haben natürlich auf die Sachen fokussiert, die jetzt mir und Ihnen jetzt wichtig erschienen. Das ist Wohnen, das ist sozusagen die Schule. Also Menschen, wir wachsen so, dann Kultur, Jugendhäuser haben wir noch gar nicht, Umwelt, Verkehrsgeschichten ist ja nochmal ein großes Thema. Wie bewegen wir uns von A nach B, Umweltschutz, Klimakatastrophe. Die ganze Welt könnte man ändern und verbessern, aber das ist natürlich immer schwierig, aus Kommunalsicht das im Fokus zu behalten. Sie sind ja Fachpolitiker, also sind für die Jugend da, sind die auch noch in 30, 40, 50 Jahren atmen wollen.
Ja.
Ja? Tief. Wäre ganz schön, oder?
Ist total wichtig. Und also als Jugendbewegter bin ich auch eigentlich wirklich froh, dass es momentan diese Bewegung gibt. Friday for Future. Junge Leute gehen auf die Straße und machen ihren Protest Luft. Das gehört sozusagen, glaube ich, dazu für eine politisierten Welt. Und natürlich brauchen wir auch Antworten in unserer Stadt auf diese Fragen, Klimawandel. Klimaschutz, wie wollen wir in Zukunft leben? All das steht ja sozusagen ein Stück weit da dahinter. Und das kann man auch im global denken, lokal handeln. Das ist keine Floskel, sondern das ist alltägliches, was wir hier auch in Erfurt leben können und leben müssen. Natürlich heißt es aber auch, und das ist der Kern von Politik, Aushandeln von Interessen.
Kann nicht so einfach, oder?
Das ist,
die ganzen Einpendler und Auspendler anguckt und die sagen, ich brauche Parkplätze.
Schauen Sie mal allein, was wir jetzt mit unserem erweiterten Parkplätze-Konzept für die Vorstände sozusagen erreicht haben. Für die Bewohner hervorragend so. Ne? Der alltägliche Verkehrschaos um die Parkplätze ist verschwunden mit den Parkautomaten. Für die Einpendler wird es natürlich komplizierter. Da kommt natürlich auch Kommunalpolitik ein Stück weit dann an ihre Grenzen, weil schon klar ist, dass eigentlich gerade Wege zur Arbeit, alltägliche Wege, wir viel mehr weg müssen vom Individualverkehr. Das kann man aber meiner Meinung nach nicht einfach vorschreiben. Ja, man muss sozusagen da
was anbieten auch, ne? Alternative ÖPNV, kostenlosen ÖPNV oder andere Verkehrswege, Radwege oder?
Insbesondere Radwege, glaube ich, ist in unserer Stadt das Thema schlechthin. Wir müssen den Radverkehr wesentlich mehr in den Fokus nehmen, um noch weiter verbessern. Wir haben ein tolles Radwegekonzept und Radverkehrkonzept. Es wird aber nur im Schneckentempo umgesetzt. Ich glaube, das ist etwas...
Liegt es am Geld oder am Bewusstsein, woran hängt es an dem Schneckentempo?
Ich glaube, da gibt es eine fachliche und eine politische Antwort zu. Die fachliche habe ich mir erklären lassen von meinen Stadtplanern und von den Leuten, die sozusagen sich mit der Stadtentwicklung viel besser auskennen. Erfurt ist halt mal eine enge Stadt. Ja? Wir haben sozusagen wenig Platz auf unseren Verkehrswegen. Und die beste Antwort auf dieses bauliche Problem, was man auch nicht so ohne weiteres lösen kann, ist natürlich die Begegnungszone, die wir in der Innenstadt zum Beispiel immer weiter ausbauen wollen, die aber natürlich auch viel Überzeugung bedarf und auch das Wichtigste im Leben, Rücksichtnahme auf andere und dementsprechend das nur so nach und nach umgesetzt werden kann. Und dann gibt es, wo wir seit Jahren eigentlich mehr oder weniger in der Pattsituation sind, und das ist eher eine Glaubensfrage, finde ich, als vielmehr eine pragmatische Entscheidung, die wir da jetzt endlich mal treffen müssen, ist die Frage von Parkräumen und Parkplätzen und Parkflächen. So, ja, da gibt es die sagen, das muss am Rand der Stadt passieren und alles andere nur noch mit dem ÖPNV verbunden sein. Also Parkpaletten, Parkhäuser sozusagen an dem Rand der Stadt, und andere sagen, naja, der Rand der Stadt ist für uns, es muss auch praktikabel sein, ja. Der Rand der Stadt ist für uns die Stauffenbergallee und der Jürgen-Gagarin-Ring. So, und so muss man die Stadt erschließen.
Naja, gibt es ja vielleicht noch was dazwischen. Also Wege, wenn man sich andere größere Städte anschaut, die dann eben Konzepte machen, wo man gebaut wird, dass eben kein Parkplatz geschaffen werden muss, dass sich die Mieterinnen und Mieter verpflichten oder die Eigentümer, dass sie kein Auto haben. So, also eine Modelle müsste ja auch möglich sein. Da sind wir in Erfurt noch nicht ganz so weit. Kann das sein?
Naja, wie gesagt, das ist das, wo ich auch sagen würde, das muss Politik einen Ausgleich finden. Wir haben uns zum Beispiel in der Oststadt gegen eine autofreie, sozusagen, gegen ein autofreies Quartier entschieden, weil schlicht und ergreifend die Meinung ist, so viel Potenzial an Mieterinnen und Mietern, die das auch tatsächlich durchziehen können, ohne Auto zu leben von vornherein, das gibt es gar nicht.
Wer sagt das? Ist ja spekulativ, oder?
Natürlich sind das am Ende spekulative Fragen, die auch immer in Prognosen ändern und enden, und Prognosen natürlich nie eine klare Wahrheit vorgeben. Am Ende haben wir aber dort schon sehr die Parkplätze reduziert, aber eben nicht auf null. Weil ich glaube, das ist revolutionär, und da sind wir in Erfurt nicht die Vorreiter.
Nicht so ganz, nur die Revolutionäre. Platz 7, Liste 3, da müssen wir mal erklären, Liste 3 SPD und Platz 7, das ist aber jetzt, muss man das Wahlprozedere vielleicht ein bisschen zusammenfassen, mit einem riesenlanger Wahlzettel, weil Europawahl am 26. Mai, und ich habe aber für die Kommunalwahl drei Stimmen, ne, drei Kreuze, die könnte ich jetzt bei Ihnen machen, Herr Möller, oder?
Genau.
Oder kann ich auch bei der SPD die machen, und dann kriegst du Listenplatz 1, Herr Bausewein, oder wie läuft das ganz praktisch? Wenn ich jetzt sage, auch der Möller, ein sympathischer Typ, dem gebe ich mal alles.
Das wäre natürlich das, über was ich mich am meisten freuen würde. Aber ganz wichtig, erstmal am 26. Mai wählen zu gehen. Oder auch ab dem 6. Mai ist das Briefwahlbüro wieder geöffnet. Das kann man also in Erfurt ja auch schon ein bisschen früher im Rathaus machen.
Gut, 6. Mai, gutes Datum.
Wählen gehen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist der entscheidende Punkt. Und ja, so eine Kommunalwahl, da kann man entweder ein Kreuz machen, das dann für eine jeweilige Partei abgeben, wenn man sagt, okay, ich weiß, die SPD, die steht dafür, dass die Stadtentwicklung zukünftig auch sozial gestaltet werden wird. Die hat sozusagen die richtigen Konzepte, die richtige Lösung.
Dann geht es von oben nach unten, es geht es nach den Listenplätzen, da ist eben die 7 dann jetzt tatsächlich, wie viele Abgeordnete haben Sie jetzt?
15.
15, da wären Sie dann damit sicher drin. Ja. Aber
Na, das ganz so einfach ist auch nicht, wie Sie es gerade erklärt haben, denn wenn man die Partei einkreuzt, bekommt automatisch die ersten drei jeweils eine Stimme. Und dementsprechend sozusagen sind die ersten drei Listenplätze die, die parteipolitisch auch immer sozusagen die interessantesten sind, weil das so garantierte Listenplätze sind. Alle anderen auf jeder Liste streiten sozusagen mehr oder weniger für sich. Es gibt zwei Ebenen, wie man dann eigentlich diese Zusammensetzung des Stadtrates dann ausrechnet. Zum einen werden alle Stimmen, die auf einer Liste gesammelt wurden, zusammen addiert und ins Verhältnis zu den anderen Listen gesetzt. Und da kommt dann 30% raus oder 20. Ich hoffe, wir liegen irgendwo zwischen 20 und 30, also bei 25% als SPD. Und das dementsprechend viele Sitze gibt es dann von den 50 zu ergatterten Plätzen. Bei einem Viertel ist es dementsprechend 12 Sitze. Und wer diese 12 Sitze dann kriegt, das entscheidet man dann ganz individuell. Wer hat wie viele Stimmen gesammelt? Es wird also neu gereiht.
Das heißt, panaschieren und Dingsbumsieren. Kumulieren und panaschieren. Das heißt, wenn ich jetzt panaschiere, kann ich jetzt sagen, ich könnte auch jetzt Ihnen einen, dem einen Möller und dem anderen Möller jetzt ein Kreuz machen oder jetzt mal hier der was weiß ich, wer als erstes angefangen habe ich gesehen, schon noch vor dem Stadtschutz, Wolfgang Beese, hat da hier groß gehangen und für sich geworben. Das heißt, ich kann auch bei jedem ein Kreuz machen, jetzt einen von der CDU, jemand von der Ding, so vom Grünen und kann das verteilen, die Stimmen. Das geht auch?
Ich kann mir ganz individuell aussuchen, wer kriegt meine Stimmen. Kriegt einer zwei, kriegt einer drei, kriegen drei eine. Das ist ja das hohe Recht des kommunalen Rechtes oder die das Auswahlrecht in der Kommune, das ist ja das, was Kommunalpolitik auch so spannend macht. Ja.
Die wenigen Minuten würde ich Sie bitten, noch zu nutzen, sagen, was sollte ein Grund sein, eben alle drei Kreuze bei Ihnen zu machen? Wofür stehen Sie? Was bekommen die Leute, wenn Sie Danny Möller wählen? Ganz individuell und wofür setzen Sie sich ein die nächsten Jahre?
Ja, wenn ich das so schlagwortartig beantworten soll, dann bleibt mir als allererstes der Fokus auf gute Arbeit. Das ist ein sehr zentraler Bestandteil unseres Lebens und ich denke, dass wir als Kommune dort auch ein Stück weit eingreifen können, insbesondere in den Bereichen, wo wir selbst verantwortlich sind, bei Auftragsvergaben, bei Fördermitteln und so weiter. Es war ein langer Weg, zum Beispiel in der Jugendarbeit dafür zu sorgen, dass in der Stadt tarifgerecht finanziert wird. Also dass so viel Fördermittel da sind, dass freie Träger auch nach dem öffentlichen Tarif ihre Angestellten bezahlen können. Das ist in der Zukunft umso wichtiger, weil wir ja das große Damoklesschwert des Fachkräftemangels auch über Erfurt schwebt. Im Kita-Bereich kann man das schon feststellen, aber auch in der Pflege und überall da, wo wir als Stadt eben Fördermittel einsetzen, sollten wir es das so tun, dass man auch tarifgerecht bezahlen kann.
Also Punkt 1, gute Arbeit, die auch gut bezahlt wird, fair, damit Leute davon leben können.
So muss es sein. Am besten mit einem Tarifvertrag untersetzt und das geht am besten mit der Gewerkschaft. Darüber hinaus das ganze soziale Zusammenleben, das Miteinander, das in dieser Stadt weiter zu organisieren, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Da geht es los bei den Kindergärten, da geht es aber auch über die Jugendeinrichtungen, die mittlerweile auch in einem Zustand sind, wo wir sagen müssen, hier muss unbedingt in die Infrastruktur investiert werden. Wir müssen also die Jugendeinrichtungen auch sanieren, auch darüber müssen wir diskutieren. Wir müssen darüber sprechen, wie wir soziale Infrastrukturen, die neuen Stadtteile bringen. In der Oststadt insbesondere ist es mir wichtig, dass wir da mal genau drauf gucken. Wir haben da so eine schöne Campus-Situation zwischen der Thomas-Mann-Schule und dem Jugendhaus und dem Hoppla und der Kita. Und das sind so viele Experten für das Miteinander, nebeneinander, die viel besser zu vernetzen und zusammenzuarbeiten und das auch zusammenzudenken. Das ist eine große Herausforderung, die ich gerne mit begleiten möchte. In der Jugendarbeit geht es aber auch zukünftig vielmehr noch um die Frage Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit. Also was passiert mit dem Schüler eigentlich nach der Schule? Na, da ist er ja immer noch Jugendlicher, aber kein Schüler mehr.
Setzt sich vor den Rechner oder vor...
Ja, vielleicht kann er das auch gemeinsam machen oder vielleicht kann auch während der Schulzeit sozusagen so ein Stück weit es ein freies Angebot geben. Da hat Erfurt eigentlich schon viele tolle Experimente hinter sich. Wir müssen es jetzt dauerhaft umsetzen. Darum muss es gehen, darum soll es gehen. Wir brauchen mehr Beteiligung. Und Beteiligung ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Beteiligung, Das haben wir jetzt vorgemacht mit BAM, auch wieder im Jugendbereich. Ich denke, da gibt es gute Beispiele, wie man junge Menschen an der Stadtentwicklung beteiligen kann, an ganz konkreten Fragen vor Ort, wie die entschieden werden sollen, dass da sozusagen Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Diese Beispiele müssen wir übertragen, auch auf die Stadtentwicklung insgesamt. Wir kennen da solche Dinge wie Quartiersmanagement, was wir jetzt verstärkt haben. Da muss noch viel mehr sozusagen passieren. Und zu guter Letzt, das ist eine ganz entscheidende Frage, glaube ich, für unsere Gesellschaft, nämlich die Frage der Demokratie. Wie hältst du es mit der Demokratie? Wie halten wir es mit dem Miteinander, nicht nur dem sozialen Miteinander, sondern auch den Umgang miteinander? Und das ist etwas, was mich auch sehr bewegt, schon seit vielen Jahren. Ich bin bekennender 1. Mai-Gänger. Und zwar nicht nur zur Gewerkschaftsdemo, sondern auch danach, wenn es gilt, für Vielfalt und für demokratische Lebensweise in unserer Stadt sozusagen auf die Straße zu gehen. Das werden wir auch in den nächsten Jahren gemeinsam tun müssen.
Und zu diesem 1. Mai ist ja nochmal ein besonderer Anlass, der uns aufdiktiert wird in Erfurt, oder was ist der Hauptgrund für Sie, zu diesem 1. Mai auf die Straße zu gehen?
Ja, das Slogan heißt ja Zusammenstehen. Mhm. Und ich glaube, genau darum geht's. Der 1. Mai ist ja auch ein Symbol tatsächlich für Solidarität, für das Zusammeneinsetzen von Menschen, egal woher sie kommen, sondern wer mit wem zusammenlebt. Und wir wissen, dass insbesondere die AfD den 1. Mai sozusagen auch okkupieren möchte. Sie möchte sozusagen die Solidarität einschränken. Und damit sozusagen unsere Gesellschaft spalten. Das Einschränken auf diejenigen, die ihrer Meinung nach hierher gehören und andere, die hier nicht hergehören. Dagegen wollen wir sozusagen gemeinsam ein Zeichen setzen, durch Zusammenstehen. Und deswegen gilt es am 1. Mai dieses Jahr auch in Erfurt auf die Straße zu gehen.
Sagt Danny Möller, wir haben über das Persönliche noch gar nicht so gesprochen. Wo wohnen Sie? Wohnen Sie allein mit Menschen zusammen in einer Beziehung? Reden Sie darüber im Wahlkampf? Auch gerade wenn es in den Landtagswahlkampf geht, im Herbst?
Ja, ich... Privates und Politisches, das gehört bis zum gewissen Maß sicherlich auch zusammen, um sich als Person vorzustellen. Ich lebe seit vielen Jahren mit einer wunderbaren Frau zusammen, die mir sozusagen auch mich sehr unterstützt in dem, was ich tue. Ich bin selbst momentan im Umziehen begriffen, weil ich auch jemand bin, der ganz am eigenen Leib gerade spürt, wenn es heißt sozusagen, dein Haus wird verkauft, da wo du als wieder drin wohnst und das wird jetzt sozusagen aufgehübscht und renoviert und die Folgen sozusagen, die da sind, erlebe ich gerade alles am eigenen Leib. Deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, wenn junge Familien im Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch mich auf der Straße ansprechen und sagen, hier müssen wir unbedingt was tun in Sachen Wohnung.
Wo geht's hin? In welche Gegend?
Es bleibt sozusagen, ich ziehe in die Löbe-Vorstadt.
Oh, auch nicht schlecht. Danny Möller, danke fürs Gespräch. Danny Möller, 39 Jahre alt, geboren in Saalfeld, ehrenamtlich Bezirksvorsitzender Verdi Thüringen, arbeitet als Familienverbandsreferent bei Naturfreunde Jugend und steht auf Platz 7 der Liste 3 von der SPD und möchte weiter für die SPD in Erfurt im Stadtrat arbeiten. Danke fürs Gespräch und noch einen sehr schönen Tag.
Ja, vielen lieben Dank.
Und tschüss.
Bis auch noch. Tschüss.